Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Wir sind an dem Punkt, an dem Adam und Eva durch ihre Sünde aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Und was direkt danach geschieht, lesen wir jetzt in Gottes Wort, ab 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das hatten Adam und Eva, also davon, dass sie so sein wollten wie Gott. Das haben wir bis heute davon, dass wir immer noch so sein wollen wie Gott. Nichts ist mehr so gut, wie es war. Aber immer noch scheint Gottes Güte und Geduld durch. Denn es ist auch nicht alles so schlecht, wie es sein könnte. Ja, anstatt Adam und Eva sofort tot umfallen zu lassen, ließ Gott sie ja am Leben. Anstatt schnell zu sterben, wurde das Sterben von Adam und Eva ein langsames Sterben. Bei Adam wissen wir, es dauerte über 900 Jahre. Aber in dieser Zeit des Lebens bzw. des langsamen Sterbens bekamen Adam und Eva Kinder. Wir lesen von dreien in der Bibel, aber vermutlich waren es sehr viel mehr. Eine Sache wird deutlich, Gott macht weiter mit den Menschen. Er hat einen Plan mit den Menschen. Er möchte weiterhin mit den Menschen zu tun haben. Es wird tatsächlich diesen Nachkommen der Frau geben, der die Schlange eines Tages besiegen wird, von dem wir beim letzten Mal gehört haben in Kapitel 3, Vers 15. Und auch wenn es sehr hart ist, die Menschen dürfen weiterleben. Und sie sollen weiterhin den Auftrag ausführen, für den sie von Gott als seine Ebenbilder geschaffen wurden, nämlich diese Erde zu bebauen und zu bewahren und über diese Erde zu herrschen. Die Menschen dürfen sich auch nicht nur vermehren, sie dürfen sogar weiterhin die Schönheit der Sexualität genießen. Ja, es ist fast ironischerweise das Erste, was wir von den Menschen lesen, nachdem sie aus dem Garten Eden verbannt worden waren. Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Ja, und erkennen ist oft biblische Sprache für miteinander schlafen. Adam und Eva können die schönen Seiten der Ehe weiterhin genießen. Und sie bekommen auch einen Sohn. Ja, auch wenn Schwangerschaft und Geburt vermutlich sehr hart waren für Eva, wie der Fluch ja ausgesagt hatte. Aber sie bekamen diesen Sohn. Und für diesen Sohn sind sie dann auch sehr dankbar. Vers 1, zweite Hälfte lesen wir, und Eva sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und der Name Kain bedeutet genau das, nämlich Erwerb oder erworben haben. Trotz allem, was passiert ist, sehen wir erstmal eine kleine, scheinbar glückliche Familie. Aber es ist auch so, Adam und Eva sehen ziemlich bald die Schattenseiten ihres Lebens nach dem Tag X. Denn nach der Geburt ihres zweiten Sohnes ist dann von dem Optimismus nicht mehr so viel zu sehen. Vers 2: Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Genau wie Kain hat auch Abel als Name eine Bedeutung, und Abel bedeutet so viel wie Nichtigkeit oder Sinnlosigkeit. Jetzt hört man nichts mehr von der guten Stimmung nach der Geburt des ersten Sohnes. Vielleicht war es langsam so, dass Adam und Eva begriffen, dieses Leben außerhalb vom Garten, das fühlt sich irgendwie häufig ganz schön sinnlos an. Und da wurden Kain und Abel groß und sie teilten sich ihre Arbeit auf. Wir lesen das in Vers 2 in der zweiten Hälfte. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Ja, man hat ja häufig dieses Bild vor Augen, was in unserer Kultur und in unserem Bild so durch die Evolutionstheorie ziemlich tief eingeprägt ist. Die ersten Menschen, das waren so primitive Halbaffen oder Höhlenmenschen, die nur gejagt und gesammelt haben, was ihnen gerade so in den Mund kam. Wisst ihr, die Bibel vermittelt uns ein völlig anderes Bild. Kain und Abel sind sesshaft, das heißt, sie wohnen irgendwo, vermutlich hatten sie Häuser, und sie arbeiten beide in der Landwirtschaft. Das heißt, sie sammeln und jagen nicht einfach das, was sie in die Hände kriegen, sondern sie planen, sie machen wirklich systematisch Landwirtschaft. Und sie gehen sogar so weit, dass sie sich die Arbeit untereinander aufteilen. Der eine, Kain, der arbeitet auf dem Feld. Abel arbeitet in der Viehzucht. Und wisst ihr, Arbeitsteilung und Spezialisierung, das sind Kennzeichen technischen Fortschritts. Um sowas zu machen, muss man intelligent sein. Kain und Abel waren nicht dümmer als wir. Bereits früh erkannten sie, wenn wir uns die Arbeit aufteilen und jeder sich spezialisiert und jeder sich richtig gut in dem Thema auskennt, mit dem er sich eben beschäftigt, dann können wir viel effektiver sein. Aber die beiden arbeiteten nicht nur, sie suchten irgendwann auch die Beziehung zu Gott. Das lesen wir in Vers 3. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Diese Opfer bringen das neue Leben recht gut zum Ausdruck. Mit Adam und Eva ging Gott im Garten einfach so spazieren. Das haben wir gesehen in Kapitel 3. Auch jetzt war Gott noch da. Er hatte die Menschen eben nicht völlig verlassen. Aber jetzt war der Kontakt mit Gott irgendwie schwierig und kompliziert geworden. Es war nicht mehr so einfach. Es kostete eben ein Opfer. Es ist dieses Leben zwischen manchmal echt ganz gut und manchmal wirklich frustrierend. Es ist das Leben zwischen den Freuden der Sexualität und den Schwierigkeiten des Kinderkriegens und Aufziehens. Das Leben zwischen dem erworbenen Kain und dem sinnlosen Abel. Das Leben zwischen harter und frustrierender Arbeit, aber auch das Leben von technischem Fortschritt, was Arbeit erleichtert. Das Leben zwischen, ja, wir leben immer noch, aber wir sterben auch langsam. Kurz gesagt, was wir hier lesen, ist das Leben, wie wir es im Prinzip ganz genauso auch heute noch erleben. Übrigens, dass die Bibel das Leben nach dem Sündenfall, das Leben nach Eden, schon in diesen ersten Versen so dermaßen treffend beschreibt, wie auch wir es heute noch erleben. Das ist für mich einer der vielen Hinweise auf die Wahrheit der Bibel. Und es ist so, die immer noch guten Seiten des Lebens, die haben wir Gottes Güte zu verdanken. Verantwortlich für die tragischen, für die harten Seiten des Lebens ist dieses Krebsgeschwür namens Sünde, das seit dem Sündenfall in jedem von uns wuchert. Es ist die Sünde, die eben nicht nur in Adam und Eva steckt, sondern von Geburt an auch in ihren beiden Söhnen. Und es ist die Sünde, die wir in unserem Abschnitt jetzt ab Vers 5 explodieren sehen, wie so ein Vulkan. Diese Sünde ist dieselbe, die auch heute noch in jedem von uns steckt. Und sie hat immer noch dieselbe Kraft, Geschicklichkeit, Gefährlichkeit und Dynamik wie damals bei Kain und Abel. Und so ist mein Thema für heute Morgen die Dynamik der Sünde. Wir wollen uns drei Dinge angucken. Erstens, wo Sünde beginnt. Zweitens, wie Sünde sich zeigt. Und drittens, was Sünde für Folgen hat. Die Dynamik der Sünde, erstens, wo Sünde beginnt. Zweitens, wie Sünde sich zeigt. Und drittens, was Sünde für Folgen hat. Wir haben gesehen, bis Vers 5 wird das Leben so beschrieben, wie das Leben halt so ist. Mit Höhen und Tiefen, anstrengend, manchmal ganz nett, frustrierend, manchmal fröhlich. Ab Vers 5 sehen wir jetzt die richtig, richtig dunklen Seiten des Lebens. In diesem Fall ein Beispiel dafür, was passiert, wenn die Sünde so richtig die Herrschaft im Leben eines Menschen übernimmt. Und wir wollen uns als erstes anschauen, wie so eine Sünde anfängt, oft nämlich scheinbar ganz harmlos. Mein erster Punkt, wo Sünde beginnt. Und ich lese noch einmal ab Vers 3. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und die große Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn sie das lesen, ist, warum akzeptierte Gott das Opfer des einen und lehnte das Opfer des anderen ab? Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Manche sagen, Kains Fehler war, dass er kein blutiges Opfer brachte. Ja, als Gott dann später dem Volk Israel in der Wüste, im 2. Buch Mose und 3. Buch Mose, befahl, wie Opfer dargebracht werden sollen, dann mussten die Opfer blutig sein, die tatsächliche Sündenvergebung symbolisierten. Also die zentralen Opfer, die waren immer blutige Opfer. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr wohl Opfer, die Gott eingesetzt hatte, die nicht blutig waren. Und Kain war nun einmal Ackerbauer und er hat Gott eben das geopfert, was er im Schweiße seines Angesichts dem Erdboden abgerungen hatte. Es ist also möglich, dass Gott deswegen das Opfer abgelehnt hatte. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Andere sagen, das Problem war folgendes. Kain hat Gott einfach nur irgendwelche Früchte geopfert. Ja, er ist hingegangen und hat gesehen, naja, da sind noch ein paar, die sind vielleicht schon mit ein paar braunen Stellen behaftet. Die habe ich eh jetzt nicht mehr vor zu essen, die opfere ich jetzt mal Gott. Und Abel ist eben hingegangen und er hat die Erstlinge seiner Schafe und das Fett geopfert, wie wir in Vers 4 lesen. Abel hat also sein Bestes für Gott gegeben, und Kain einfach nur irgendwas. Und ich denke, dass wir damit schon viel näher an der Wahrheit sind. Vor allem deswegen, weil die Bibel hier bei Abel in Vers 4 eben eindeutig betont, welche Tiere Abel geopfert hat und welche Teile der Tiere er geopfert hat. Der Kern des Problems war wohl die Herzenseinstellung der beiden. Abel suchte Gott von Herzen. Kain tat es nicht. Kain wusste, dass es Gott gibt. Und Kain wusste auch ganz genau, bei mir auf dem Feld würde nichts wachsen, wenn Gott nicht da wäre. Er wusste, dass er in allem abhängig ist von Gott. Das wusste er alles. Aber Gott war für ihn scheinbar nur irgendwer. Scheinbar Mittel zum Zweck, den man halt opfert, damit hoffentlich die nächste Ernte wieder richtig gut wird. Für Abel war das Opfern Herzenssache. Das sieht man daran, dass er Gott das Beste gibt. Gott sagt uns in Sprüche 15, Vers 8, das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Und durch Jesaja sagt er zum Volk Israel, das damals nur aus leerer Tradition Opfer gebracht hat, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Jesaja 1, Vers 11. Genau das war das Kernproblem. Kains Gottesbeziehung stimmte nicht. Er kannte Gott irgendwo. Also er wusste von Gott. Er wusste auch, dass er Gott braucht. Aber er suchte ihn nicht von Herzen. Und deswegen lehnte Gott sein Opfer ab. Das ist übrigens heute immer noch ganz genauso. Gott hasst es, wenn wir herzlos Gottesdienst feiern. Er hasst es, wenn wir beim Singen unsere Lippen bewegen, aber unsere Gedanken und unsere Gefühle ganz woanders sind. Wenn wir nach unseren Gebeten oder nach einem Gebet von jemand anders Amen sagen, aber eigentlich gar nicht wissen, wofür eigentlich gebetet wurde. Gott möchte unsere äußere Anbetung. Er liebt unsere äußere Anbetung. Aber vor allem möchte er unser Herz. Vor allem möchte er diese Schaltzentrale unseres Ichs, von der wir letzten Sonntag in Declans Predigt so ausführlich gehört haben. Darum geht es Gott. Aber durch herzlosen Gottesdienst provozieren wir eben nicht nur Gottes Zorn. Wir entfernen uns auch langsam, aber sicher von Gott. Und damit öffnen wir immer der Sünde Tor und Tür. Sünde hat immer dann die Gelegenheit, in unser Leben hineinzukommen, wenn unser Herz sich von Gott wegbewegt. Das war damals bei Kain so, das ist heute immer noch ganz genauso. Der erste Schritt hin zur Sünde ist also der Schritt von Gott weg, den wir hier durch das herzlose Opfer sehen. Was ist nun der erste Schritt? Der zweite folgt direkt darauf. Vers 5, zweite Hälfte. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Kain geht also diesen Schritt von Gott weg. Und trotzdem geht Gott ihm nach und spricht direkt mit ihm. Und im Prinzip sagt er: Kain, du hast überhaupt keinen Grund, wütend zu sein. Der Grund für das gescheiterte Opfer, der liegt bei dir, nicht bei mir. Und er liegt auch nicht bei deinem Bruder. Und Kain hat jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder er geht jetzt den Schritt zurück zu Gott, er bekennt seine Schuld und bittet ihn um Vergebung und er bittet ihn auch um ein Herz, das wirklich Gott sucht. Oder er badet sich eben in seiner Wut und seinem Selbstmitleid und geht dadurch automatisch einen weiteren Schritt von Gott weg. Es gibt immer nur, das ist wichtig, es gibt immer nur diese beiden Schritte, zu Gott hin oder von Gott weg. Stehen bleiben ist nicht drin, das gibt's nicht. Gott erklärt das am Ende von Vers 7, das Verlangen der Sünde ist auf dich gerichtet. Verlangen ist hier im negativen Sinn betont. Du aber sollst über sie herrschen. In anderen Worten, entweder du beherrschst die Sünde, indem du mit ihr zu Gott kommst und mit seiner Hilfe gegen sie kämpfst, oder sie wird über dich herrschen. Entweder du beherrschst sie oder sie beherrscht dich. Heute kommt Gott nicht mehr zu uns und redet so mit uns, wie er das mit Kain getan hat. Und doch redet er immer noch zu uns, nämlich durch sein Wort. Die Bibel ist voller Warnungen und sie sind gerade dann für dich wichtig, wenn du dich langsam Schritt von Schritt von Gott wegbewegst. Wenn du langsam zulässt, dass die Sünde über dich herrscht. Wir haben so eine Dynamik eben in Sprüche 7 gelesen. Und gerade dann solltest du dir die Warnungen von Gottes Wort zu Herzen nehmen und zu Gott zurückkehren. Manchmal spricht Gott auch zu dir, indem er dir weise Menschen schickt, die dich ermahnen, die dich auf der Grundlage der Bibel warnen sollen und wollen, weil sie dich lieben, weil sie nicht wollen, dass die Sünde über dich herrscht. Und wenn das so ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich demütig darauf ein, du hörst zu, du stellst dich auch deiner Sünde, gehst mit ihr zu Gott und bekommst sie dann so Schritt für Schritt unter die Füße. Oder du schlägst die Warnungen in den Wind. Das stimmt doch alles nicht. Oder dass ich Sünder bin, weiß ich auch so. Dafür brauche ich jetzt niemand anderen. Aber dann gehst du einen weiteren Schritt von Gott weg. Dann übernimmt langsam aber sicher die Sünde die Herrschaft über dein Leben. Und welche tragischen Folgen das hat, das sehen wir jetzt bei Kain. Das ist mein zweiter Punkt, wie die Sünde sich zeigt. Kain hat der Sünde nicht widerstanden. Er hat Gottes Warnungen einfach in den Wind geschlagen. Und so nimmt das Drama seinen Lauf, Vers 8. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Ja, viele Menschen haben sich gefragt, was wird Kain wohl zu Abel gesagt haben? Und manche Bibelübersetzungen haben deswegen an der Stelle dann auch hinzugefügt, das, was Kain eben zu Abel wohl gesagt hat, nämlich: Lass uns aufs Feld gehen. Das steht nicht im Original da, aber das ist es wahrscheinlich, was Kain gesagt hat. Vielleicht hat er dabei gelacht. Oh, hier Abel, lass uns mal zusammen aufs Feld gehen, komm. Vielleicht war Abel auch gespannt, was sein großer Bruder ihm zeigen will auf dem Feld. Die Sünde hatte längst die Herrschaft über Kain übernommen. Und auf dem Feld wurde klar, was abging, Vers 8 weiter. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kurz und bündig. Die Sünde, die in Kain schwelte und wucherte, die kam jetzt nach außen. Ja, seine Eltern im Garten, die hatten in Anführungszeichen nur von der verbotenen Frucht gegessen. Bei Kain sehen wir jetzt die zerstörerische Macht der Sünde in ihrer vollen Dynamik und mit ihrer hässlichsten Fratze. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jakobus genau diese Geschichte vor Augen hatte, als er in seinem Brief Folgendes über die Dynamik der Sünde schreibt. Jakobus 1, die Verse 14 und 15. Er sagt dort, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir sehen das auch bei Jakobus. Schritt für Schritt weg von Gott. Schritt für Schritt unter die Herrschaft der Sünde. Und das kommt dann dabei heraus. Und seit dem Sündenfall gibt es diese Dynamik der Sünde jeden Tag millionenfach auf dieser Welt. Und es gibt diese Dynamik im Leben von mir und von dir. Vermutlich hat noch niemand von uns jemanden umgebracht. Und doch entsteht genauso die Sünde in unseren Herzen. Aus Neid oder Stolz wird Lästern oder sogar Lügen. Aus Selbstmitleid entsteht Selbstgerechtigkeit und daraus Verachtung gegenüber anderen. Entweder weil es ihnen besser geht oder weil sie mir nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Aus sexuellen Begierden in unserem Herzen, denen wir nicht entschlossen entgegentreten, entstehen Pornografie, Selbstbefriedigung oder im schlimmsten Fall tatsächlicher Ehebruch. Aus Hochmut oder Frust gegenüber den Eltern oder anderen Leitern entsteht ein Lästern oder Rebellieren dagegen. Und bevor wir es vergessen, möchte ich euch erinnern an das, was wir schon am Anfang gesehen haben. Diese Dynamiken der Sünde beginnen alle mit unserer Gottesbeziehung. Das Bollwerk gegen diese Dynamik ist es, Gott nahe zu sein. Ihn zu suchen ist der einzige Schutz vor der Macht der Sünde. Wisst ihr, am Anfang von der Sünde von Kain war das herzlose Opfer Gott gegenüber. Und am Ende liegt ein toter Abel auf dem Acker. Wie konnte es nur so weit kommen? Und das Tragische ist, diese Dynamik verstärkt sich gegenseitig. Man gerät in eine Art Teufelskreis. Ja, da ist das Herz, das sich von Gott wegbewegt. Dann ist die Sünde, die Besitz ergreift vom Herzen und dann nach außen tritt und zur Tat wird. Aber diese sündigen Taten beeinflussen dann wieder unser Herz und zieht uns so immer weiter weg von Gott. Führt zur nächsten Tat, beeinflusst unser Herz und so weiter. Und das zieht uns immer weiter weg von Gott. Und wir sehen das in Gottes Ansprache in Vers 7. Da sagt Gott, wenn du Gutes tust, dann darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Ja, wir sehen, wie sich unser Herz und unsere Taten gegenseitig beeinflussen. Je mehr man sich also in die Dynamik der Sünde verstrickt hat, umso schwerer ist es dann wieder rauszukommen. Und gerade wenn wir uns jetzt als nächstes anschauen, welche Folgen die Sünde hat. Ein dritter und letzter Punkt, was Sünde für Folgen hat. Wisst ihr, selbst nachdem die Sünde zu ihrer vollen Entfaltung gekommen ist, ist Gott noch nicht mit uns fertig. Und das Erste, was wir sehen, ist Gottes geduldiger Ruf. Tu Buße. Bekenne deine Schuld, bitte um Vergebung und ändere die Richtung deines Lebenswegs. Es ist noch nicht zu spät. Gott tut das hier bei Kain indirekt, Vers 9. Er stellt ihm einfach eine Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Natürlich wusste Gott, wo Abel war. Natürlich wusste Gott, was los war. Es ist ähnlich wie nach dem Sündenfall. Da hatte Gott Kains Vater gefragt, Adam, wo bist du? Und jetzt geht er ganz ähnlich vor. Und die Frage gibt ja Kain jetzt die Möglichkeit, seine Schuld einzugestehen. weitere Schritte jetzt wieder auf Gott zuzumachen, zu sagen, Gott, ich weiß, dass du es weißt. Aber er geht tragischerweise einen weiteren Schritt von Gott weg. Vers 9, zweite Hälfte. Ich weiß es nicht. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Ja, anstatt Buße kommt die Lüge und der Gegenangriff. Keine Ahnung, wo Abel ist. Und Gott, du willst nicht gerade ernsthaft sagen, dass ich auf meinen erwachsenen Bruder aufpassen muss, oder? Ich glaube, diese Aussage steht auf der Liste der rotzfrechsten Antworten der Bibel weit oben. Vielleicht sogar ganz oben. Gott bleibt ganz ruhig und stellt ihm eine zweite Frage, Vers 10. Was hast du getan? Und auf diese Frage gibt Gott selbst die Antwort. Horch, die Stimme deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Kain, ich weiß ganz genau, was du getan hast. Dein Blut, sein Blut, also Abels Blut, schreit förmlich zu mir. Hörst du das nicht? Meinst du echt, du könntest mir etwas vormachen? Menschen kannst du erzählen, dass du unschuldig bist, aber mir? Wir sehen hier, wie Kain sein Herz weiter verhärtet gegenüber dem Aufruf zur Buße. Und er geht dadurch einen weiteren Schritt von Gott weg. Und so trifft ihn die zweite Folge der Sünde. Die erste Folge war Gottes Ruf zur Buße, jetzt kommt Gottes Gericht, Vers 11. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Ja, dieser Erdboden, der zieht sich wie ein roter Faden durch die ersten vier Kapitel von 1. Mose. Aus dem Erdboden wurde der Mensch geschaffen. Den Erdboden sollte er bebauen und beherrschen. Nach dem Sündenfall war der Fluch, dass der Mensch wieder zu Erdboden wird. Außerdem würde der Mensch nicht mehr den Erdboden einfach so beherrschen können, sondern in gewisser Weise herrscht jetzt der Erdboden über den Menschen. Dann kam Kain und wurde der Bebauer des Erdbodens, aber nach seiner Sünde trifft den Erdboden jetzt noch ein schlimmerer Fluch, als es im Kapitel zuvor seinen Vater getroffen hat. Er würde jetzt gar keinen Ertrag mehr bringen. Bei Adam war es noch, im Schweiße deines Angesichts wird er Ertrag bringen. Bei Kain ist es jetzt kein Ertrag mehr. Nicht mal mehr Heimat und Ruhe wird der Erdboden dem Kain geben. Ja, unsere Häuser, unsere Wohnungen stehen alle auf Erdboden. Dort, wo wir wohnen, da haben wir in gewisser Weise Ruhe. Und nicht mal mehr das würde Kain jetzt haben. Wir sehen, Sünde ohne Buße zieht immer die Strafe Gottes nach sich. Manchmal direkt danach, wie hier bei Kain. Manchmal Jahre später. Manchmal auch erst im jüngsten Gericht. Aber weil Gott gerecht ist, wird er Sünde strafen. Und wenn wir uns fragen, warum tut er das? Warum ist Gott so hart? Dann zeigt es, wie verdreht unser Denken ist. Denn eigentlich müssten wir in dieser Geschichte darüber staunen, wie unglaublich gnädig Gott ist. Ja, schon Adam damals ist nicht direkt gestorben. Und auch Kain, der alle Warnungen Gottes einfach so in den Wind schlug und danach auch noch rotzfrech ist und Gott ins Gesicht lügt, auch der fällt nicht direkt tot um. Sondern Gott gibt ihm selbst in dieser Gelegenheit noch die Chance, Buße zu tun, bevor er ihn straft. Und der einzige Grund dafür ist Gottes Geduld. Und diese Geduld erlebt auch Kain. Vers 13. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Ja, Kain bittet Gott, die Strafe abzumildern. Er versteht schnell, dass er jetzt alle zum Feind hat. Die übrigen Menschen, die es gibt, was alles seine Geschwister oder Nichten oder Neffen sind, die könnten Abel ja jetzt rächen. Und außerdem ist Gott jetzt sein Feind. Endlich begreift Kain, dass die Sünde alles noch viel schlimmer gemacht hat. Aber wisst ihr, was tragisch ist? Auch jetzt tut Kain keine Buße. Und das, obwohl Gott tatsächlich die Strafe abmildert, Vers 15. Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Ja, viel ist darüber spekuliert worden, was dieses Zeichen ist, was Kain hatte. Aber wisst ihr was? Das ist eigentlich völlig egal. Was wir daran sehen, ist, Gott ist unglaublich langmütig, unglaublich geduldig, dass er dem Kain sogar hier noch Gutes schenkt, trotz allem, was passiert ist. Gehen wir nach Deutschland ins Jahr 2020. Ja, man hat ja das Gefühl, dass die Politiker ein Gesetz nach dem anderen erlassen, das Gottesgeboten widerspricht. Die Gesellschaft lebt zum größten Teil im offenen Aufstand gegen Gott und seinen Herrschaftsanspruch. Was macht Gott mit diesem Land? Er schenkt uns immer noch so viel Gutes, immer noch genug zu essen. Ein Dach über dem Kopf, Frieden und vieles andere. Trotz dieser ganzen Rebellion. Und wie reagieren die Menschen und leider sogar manchmal wir Christen? Naja, wenn Gott uns Gutes gibt, obwohl wir gegen ihn rebellieren, dann scheint er ja echt milde und sanft zu sein. Ja, vielleicht ist er mal kurz wütend, wenn was Schlimmes passiert, aber dann entspannt er sich auch wieder. So bei Gott zu denken, ist falsch und es ist vor allem brandgefährlich. Gott ist gerecht und heilig. Jede Sünde ruft seinen schrecklichen Zorn hervor. Wenn er geduldig ist, dann verschiebt er das Gericht. Aber er hebt es niemals auf. Und diese Zeit der Geduld ist dafür da, dass wir eben ihn suchen, dass wir jetzt die Schritte auf ihn zugehen. Und deswegen rufe ich dich heute Morgen auf. Wenn Sünde in deinem Leben da ist, die dich von Gott wegzieht, dann nimm deine Sünde und lauf mit dieser Sünde zu ihm. Lade sie bei ihm ab und lauf dadurch auch von der Sünde weg. Die Zeit der Geduld ist dafür da, um Gott zu suchen. Nicht um Gott in unserer Vorstellung zu einem gutmütigen Opa zu machen. Kain nutzte die Zeit der Geduld tragischerweise nicht. Die Dynamik der Sünde entfaltete sich weiter. Wieder gibt es keinen Stillstand. Entweder wir gehen auf Gott zu oder wir gehen eben von ihm weg. Vers 16. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Kain ging weiter von Gott weg. Gleich zweimal wird das übrigens in Vers 16 ausgesagt. Einmal direkt, er ging eben hinweg, und dann nochmal indirekt dadurch, dass hier erwähnt wird, dass er östlich von Eden lebte. Der Osten ist im ersten Buch Mose immer die Richtung weg von Gott. Das sehen wir schon am Ende von 1. Mose Kapitel 3. Kain lebte von nun an ein ruheloses Leben. Der Name des Landstrichs, in dem er sich dann aufhielt, war Not. Und dieser Name bedeutet nichts anderes als ruhelos, umherschweifend, flüchtig, unstet. Und auch wenn er sich sogar später eine Stadt baute, das lesen wir dann in den nächsten Versen, wirkliche Ruhe fand er nicht. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Schließlich sind wir nicht nur von Gott geschaffen, wir sind auch für ihn geschaffen. Das bedeutet, dass wir nur wirkliche Ruhe, wirklichen Frieden finden, wenn wir ihm nahe sind. Ansonsten bleiben wir ruhelos wie Kain, weit weg von Gott, alleine mit unserer Sünde. Die Sünde verspricht uns ja immer wieder, uns Ruhe zu geben, uns Befriedigung zu verschaffen. Und ihr gelingt das auch kurz, zumindest scheinbar. Aber auf Dauer macht sie uns einfach nur ruhelos. Einer, der wusste, wie das ist, sein Mann, der große Teile seines Lebens in tiefer Sünde verbracht hat. Das ist der Theologe Augustinus. Er hat im 5. Jahrhundert nach Christus gegen Ende seines Lebens dann eine Autobiografie geschrieben, seine sogenannten Bekenntnisse. Und ziemlich am Anfang betet er in diesem Buch zu Gott. Für dich selbst, Gott, hast du uns erschaffen. Und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Nur bei Gott gibt es Ruhe. Aber die Beziehung zu Gott, die hatten Kains Eltern zerstört. Und die hatte er nur weiter ruiniert. Und das ist der Grund, warum tausende Jahre später Jesus in diese Welt kam. Jesus, der Ruhepol schlechthin. Der, den nichts überrascht. Der den nichts schockiert. Den nichts aus der Fassung bringt. Der tauschte seine Ruhe ein in Unruhe. Damit wir in unserer Unruhe wirkliche Ruhe finden können. Von sich selbst sagte er, als er hier auf der Erde lebte, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen, also ich, habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Und im Gegenzug verspricht er uns, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Und wenn wir zu ihm kommen und wenn wir bei ihm unsere Last ablegen und dann wirkliche Ruhe finden, dann gibt er uns auch die Kraft, über die Sünde zu herrschen. Genau das war ja der Auftrag Gottes an Kain, als er ihn vor der Gefahr der Sünde warnte. Vers 7 am Ende. Das Verlangen der Sünde ist auf dich gerichtet, aber du sollst über sie herrschen. Das können wir nicht. Das konnte Kain nicht und das können auch wir nicht aus eigener Kraft. Dafür sind wir viel zu schwach. Aber da gibt es eben diesen Jesus und der ist stärker als die Sünde. Der ist stark genug, um über die Sünde zu herrschen. Er ist am Kreuz nicht nur für uns gestorben, damit wir Ruhe finden, sondern er hat uns auch mit hineingenommen in seinen Tod, sodass wir mit ihm gestorben sind, befreit wurden, um jetzt unsererseits über unsere eigene Sünde zu herrschen. Und nur so kann die Dynamik der Sünde in unserem Leben gebrochen werden. Und deswegen sagt Paulus in Römer 6 in den Versen 20 bis 23, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und gottdienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.